Einen wunderschönen guten Abend, liebe Community. Nach langem Warten ist es soweit, eine neue Ausgabe des Lorecasts ist für euch da. Und zwar haben wir heute hier wieder den Meister der Lore himself, Numizel.
Schönen guten Abend.
Und außerdem, der dritte in unserer Runde ist heute Vermina.
Bonsoir.
Und ich bin die Sherry. Das nur so am Rande. Und zwar fragen wir doch gleich mal den Vermina, was er uns heute mitgebracht hat als Thema.
Ja, wir drei wollen uns heute mal die Anführer der Horde anschauen. Es gibt ja einige wirklich schöne Charaktere. Ja, wir wollen uns anschauen, wie haben die sich entwickelt. Es gab ja einen Sprung von Cataclysm, Wasser für Lich King, Cataclysm. Ja, wir wollen uns anschauen, wie stehen die in Beziehung zueinander, wie haben die sich entwickelt. Ja. Das ist unser Ziel heute.
Gut, dann starten wir doch direkt in die Materie. Ja.
Alle reden so wieder durcheinander.
Nee, ich war jetzt eigentlich nur mir selbst. Du darfst dir einfach mal einen Anführer aussuchen, mit dem wir anfangen wollen.
Ja, fangen wir doch mit Voyager an, dem süßen kleinen Knuddeltroll auf den Echo-Inseln. Viel ist ja nicht sonderlich wichtig über ihn zu wissen, außer dass er seit Cataclysm jetzt mit Garrosh ein paar Probleme hat. Es gibt übrigens auch so ein kleines Event auf den Echo-Inseln, wo man mit Voyager reden kann. Der zeigt einem dann in einem Feuer, was da passiert. Und er hat sich Garrosh eben gezopft und ist deshalb nicht mehr in Orgrimmar zu finden.
Ja, naja, so viel ist eigentlich wirklich nicht über ihn zu sagen. Er war halt, ist halt der Sohn von Sengen. Er ist halt ein hervorragender Schattenjäger. Und er sagt halt in diesem Video, was Numenor schon angekündigt hat, dass er es halt sein wird, der Garrosh tötet, wenn dieser die Horde in den Abgrund führt. Wortwörtlich. Also nicht wortwörtlich, sondern zwischen den Zeilen gesprochen. Ja, das könnte sich durchaus noch entwickeln, sollte Blizzard sich da entscheiden, weiß ich, verschiedene Fraktionen einzuführen. Könnte durchaus sein. Was meint ihr? Ja. Dass er wirklich tötet?
Also, es geht ja nicht nur von Voyager die Gefahr aus, eigentlich mag ja keiner in der Horde so wirklich Garrosh. Von daher kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es entweder darauf hinauslaufen wird, dass entweder Garrosh die Horde verlässt oder eben ein Teil der Horde sich gegen Garrosh stellt.
Aber woran liegt das? Ich meine, Garrosh ist ja bei den meisten Spielern unbeliebt, auch noch bei der Horde. Warum?
Es kann halt damit anfangen, wie er eingeführt wurde und wen er halt ersetzt hat. Wir erinnern uns an The Burning Crusade. Da war ja Garrosh der Anführer der Makar-Orks, würde man sagen.
Yep. Ja, er war nicht Anführer, er war einer von ihnen und stand halt bei denen im Dorf rum, war eigentlich eine relativ kleine, weinerliche Gestalt und hat sich halt während Wrath of the Lich King zu einem tierischen Hitzkopf entwickelt.
Wie kommst du darauf, dass er weinerlich war? Also ich war vorhin gerade erst da, habe ihn mir nochmal angeschaut. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er weinerlich ist.
Er war depressiv. Also man hat ja mehrere Quests bei ihm gehabt und er hat immer gesagt, oh, alles egal, was hast du? Du hast irgendwas Tolles, du hast irgendwie die Feinde vernichtet, die irgendwie die Orks in Nagrand bedroht haben. Und er kam an, oh, das hat alles keinen Sinn, was du gemacht hast, oh, alles so sinnlos. Und erst als dann Thrall kam und ihm berichtet hat, also er kam zu Besuch, hat quasi seine Großeltern besucht. Großeltern? Urgroßeltern?
Großmutter. Der Vater lebt nicht mehr, die Großmutter ist Großmutter Geya, die da in dem Zelt sitzt.
Ja, und erst da hat man halt erkannt, was Garrosh eigentlich die ganze Zeit so ja, aufgefressen hat. Es war nämlich das Problem, dass sein Vater, der große Grom Hellscream, der ja quasi beide Male die Orks in einer Art Blutpakt mit Manaroth geführt hat und somit der brennenden Legion, ja, dass ihn das irgendwie aufgefressen hat. Und erst Thrall hat ihm erst erzählt, dein Vater hat sich für die Freiheit der Horde aufgeopfert. Ja, du kannst stolz auf dich sein. Und da hat halt Garrosch, ja, ihm ist quasi ja, Zentner von den Schultern gefallen und hat erst dann richtig angefangen, ja, ich muss jetzt mal anfangen, mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Was kann ich tun?
Ja, und da wurde er ja nach Northrend geschickt, durfte da als Thralls rechte Hand quasi fungieren und hat sich da dann ein bisschen hochgearbeitet innerhalb der Horde.
Mal wieder beweist sich, Questexte lesen lohnt sich.
Oh ja.
Oh ja. Da gibt es ja auch noch eine Kurzgeschichte dazu. Und im Northrend hat Garrosh ja quasi angefangen zu lernen, was es heißt, ein Krieger zu sein. Und Thrall hat ihm da beigebracht, niemals den Weg der Ehre zu verlassen, egal wie aussichtslos der Kampf auch sein mag. Und so hat
Ja, das sieht man ja zum Beispiel ja heute auch im Steinkrallengebirge. Also Garrosh mag sich zwar entwickelt haben, wie er will, aber der General, der einfach unschuldig Zivilisten mit einer Bombe tötet, den schmeißt er dann später von der Klippe runter, weil das kein ehrenhafter Kampf war.
wehrlose Kinder zu töten, das war in Garrosh Augen. Ja, Mord. Na gut, mag man sich fragen, was denn Krieg sein soll, aber darauf wollen wir jetzt eigentlich hier nicht eingehen. Ja, es war ja quasi für alle irgendwie ein Schock zu erfahren, dass Thrall seinen Schaman ja, Erbe widmet und er Garrosh zu seinem Stellvertreter und später dann jetzt zum jetzigen Anführer der Horde macht. Das war ja für alle, also für mich war es auf jeden Fall ein Schock und für euch?
Ein
Ja,
sehr
weil
großer Schock.
eigentlich war ja im Gespräch, dass Voyschen das vielleicht macht oder vielleicht auch Varrok Sauerfang, der ja auch innerhalb der Horde recht angesehen war, aber mit Garrosh haben die wenigsten gerechnet.
Ich hatte ja ehrlich gesagt gedacht, dass das Kern Blatthof macht, der ja leider nun ehemalige Anführer der Tauren.
Woran Garrosh zum Beispiel auch nicht gerade unschuldig war.
Ich will nicht völlig freisprechen, aber es gab halt, ja, Garrosh wurde halt von Thrall zum neuen Anführer der Horde ernannt. Damit waren viele eben nicht einverstanden, wie wir schon gesagt hatten. Vol'jin, der mit seinen Trollen aus Orima dann ausgezogen ist. Und ja, auch Kern Blatthof war damit nicht einverstanden, weil Garrosh doch schon, ja, sehr, sehr kriegslüstern ist, wie man zum Beispiel im Ulduar-Video gesehen hat, wo er mit auf Varian Wyn trifft. Ja, und Kern hat ihn halt zu einem Duell herausgefordert, um, ja, weil innerhalb der Horde respektiert man eben nur Stärke und Ehre. Ja, leider wurde das Duell manipuliert.
Ja, und dadurch ist ja dann Cairns Sohn Baen quasi an die Macht gekommen, hat den Job seines Vaters übernommen und residiert jetzt in Thunderbluff als Kriegshäuptling der Tauren oder als Häuptling der Tauren.
Einen wirklichen Unterschied stellt auch der Bane jetzt auch nicht dar. Er sieht fast genauso aus wie sein Vater. Und ganz ehrlich, man hört nichts von ihm, man sieht nicht großartig was von ihm. Ich meine, wer treibt heute noch in Donnerfels rum? Welche Aufgabe hat
Ja,
er
das.
momentan?
Er ist der Anführer der Tauren, derjenige, den die Allianz töten muss, wenn sie den Erfolg haben wollen. Und mehr hat er im Moment nicht da zu suchen.
Ja, viel beschäftigt.
Also wenn man als Tauren da questet, merkt man halt schon, dass er sich versucht, unabhängig zu bleiben. Also einige würden sagen, jetzt wo Kern tot ist, sind die Tauren völlig unter Garrosh Kontrolle. Aber das sehe ich nicht so. Weil, ja, ich denke, Garrosh will doch unabhängig bleiben. Er möchte doch schon entscheiden, wie das Schicksal der Tauren auszusehen hat. Und er ist da, denke ich, auf einem ähnlichen Weg wie Vol'jin. Aber er bleibt dennoch absolut treu zur Horde. Aber wenn
Ja.
Garrosh die Horde ja auf einen Pfad führen soll, für ihn nicht vertretbar ist, dann würde er, denke ich, nicht die sagen, Tauren, wir folgen Garrosh.
Wo wir gerade Ehre und Zusammenhalt in der Horde sind, wenn man sich dann mal im Gegenzug Gallywix anguckt, der ja eigentlich nur in der Horde ist, weil Thrall ihn quasi mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen hat, dann ja, da ist dann wiederum das genaue Gegenteil. Ein kriegstreibender, vollkommen korrupter Goblin.
Naja, das Treiben korrupt kannst du weglassen. Goblin reicht schon völlig. Ja,
Ja, da
es.
schließt das ja eigentlich ein.
Ja, also Gallywix ist halt Goblin durch und durch. Er hat sich eine riesige Statue, einen riesigen, ja, riesiges Anwesen bauen lassen, eine Statue von sich selbst, riesig in den Fels gemeißelt. Ja, und er ist ja eigentlich der am wenigsten gesehene Anführer, wenn man vom Goblin-Startgebiet absieht.
Der ist ansonsten außerhalb des Stadtgebietes nirgends zu sehen.
Obwohl man sagen muss, dass diese Stadt, die er sich da aufgebaut hat, durchaus Potenzial hat. Also in Ashara liegt der ja, wenn ich nicht ganz irre, und die sieht echt toll aus. Also da könnte man wirklich was draus machen.
Wow, bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Ja, ein weiterer recht ungesehener Anführer ist ja eigentlich der auch der Anführer der Blutelfen, Lorthomar Theron.
Der irgendwie total deplatziert ist, meiner Meinung nach. Also es gibt so viele wirklich hübsche Blutelfen und da stellen die so einen hässlichen Blutelfenkerl dorthin. Also.
Ja, wir können uns ja mal. Also, ich habe halt damals zu Burning Crusade. Dachte, ja, habe ich meinen untoten Priester gelevelt. Dachte mir, jetzt spiele ich doch mal lieber einen Blutelfen, Paladin. Als ich denn da feststellte, also ich kam da in die Hauptstadt und wollte halt sehen, wer der Anführer da ist. Und ja, dachte mir, naja, die Stadt muss einen Anführer haben. Es ist Lorthomar Theron. Und ich habe keine Ahnung, wer das war. Er war einfach nur da.
Also technisch gibt es ihn schon vorher. Das war der zweite in der Rangfolge hinter Sylvanas Windrunner bei der Invasion der Geißel in Kel'Thalas. Und der hat das Kommando der Waldläufer übernommen, nachdem Sylvanas tot war, und hat sie auch zum Beispiel in der Sunwell-Trilogie, hat er die Waldläufer weiterhin angeführt.
Ja, und ja, ihm zur Seite stehen halt einmal, ich glaube, irgendein Grand Magister, Romagus oder wie er hieß, und halt der Haldoron.
Romat. Ja, das sind auch, also aus eben den Comics sind die beiden auch bekannt, aber wirklich große Rollen haben sie nicht. Also mittlerweile sind sie ja zum Beispiel durch Zulaman wieder dann hinzugefügt worden, aber ansonsten ja, gibt's sie nicht.
Ja, also hätte man deutlich mehr draus machen können.
Aber
War
was
ein
mir
bisschen schade.
auffällt, das Erste, woran ich mich erinnern kann, als ich damals von Silbermond gehört habe, war, dass es jetzt von Blizzard eine ganz toll neu designte Stadt ist, genau auf die Bedürfnisse der Horde-Spieler ausgelegt, nach langer Forschung die perfekte Stadt für alle Spieler. Und da ist eigentlich schon immer Totenstille gewesen. Da ist gar nichts los.
Also, ich fand
Ja.
das nicht schlimm, ehrlich gesagt.
Also ich finde die Stadt wunderschön, muss ich sagen. Also die Architektur ist super, ist toll, aber egal was du in dieser verdammten Stadt machen willst, du musst immer nach hinten durchrennen. In dieses komische Sanktum der Sonne. Da hast du deine Lehrer, dann bist du mal beim Lehrer, dann willst du irgendwo hinfliegen, dann musst du wieder aus der Stadt raus. Und das sind so lange Laufwege. Also
Da
es
gab es ja
ist
zwei Optionen,
ungünstig.
Volker. Ja, das war damals, ja, der heiße Scheiß, möchte ich sagen.
Was war das?
Was?
Das war früher so toll, dass es da zwei Auktionshäuser gab,
Gibt's
aber
immer
du
noch?
hast schon recht, einfach kein Mensch genutzt.
Ja, war wieder ein bisschen schade, weil, wie Sherry schon sagte, die Stadt war echt schön. Also, einige hatten ja behauptet, die wäre irgendwie unübersichtlich und so weiter. Fand ich nicht.
Ja, also ich habe auch ein gutes Jahr gebraucht, mich da zurechtzufinden, aber ich dachte eigentlich, das liegt an meiner Fraulichkeit, sag ich mal. Ich verlaufe mich ja sogar auf dem
Ja,
Weg
das
zum
kommt ganz
Bad.
hin.
Ja, was ich aber toll fand, besonders am Blutelfen-Stadtgebiet, wenn man da dann weiter questet und nach Level 10 kommt man ja in die Geisterlande und da trifft man dann auf die Untoten und die, ja, die Blutelfen und die Untoten, hier sind ja jetzt ganz dicke, möchte man sagen. Die verstehen sich ja eigentlich
Ja,
super.
das geht wahrscheinlich. nicht auf die Verbindung über Sylvanas Windrunner zurück, auf die wir ja jetzt weiter können.
Ja, ich bin nicht nur über Sylvanas, aber ja, Sylvanas Windrunner. Tja, wo fangen wir da an? Sylvanas Windrunner, die Banshee-Königin der Verlassenen. Ja, wo fangen wir da nicht an?
Es ist komisch, dass sie so mit den Blutelfen wirklich so dicke ist. Also wenn man die Sisanuel-Trilogie gelesen hat, der ist die am Ende verhasst bei denen wie, ja, wie was weiß ich auch immer. Also da wächst zumindest den Anschein, als können die sich gar nicht leiden. Ich frage mich, wodurch sich das jetzt geändert hat, dass die auf einmal wie Pech und Schwefel sind.
Das hat sich, denke ich mal, dadurch geändert, dass sie zum einen zum Zeitpunkt der Sunwell-Trilogie noch bei der Geißel quasi war und später dann den Blutelfen auch Hilfe angeboten hat. Also sie hat ihnen geholfen, ihr Königreich wieder aufzubauen. Und selbst wenn sie da noch misstrauisch waren, spätestens nachdem sie ihnen geholfen hat, wird das schon besser geworden sein.
Ja, Sylvanas Geschichte beginnt als Waldläufer-Generalin der Blutelfen, als eben besagte Geißel unter Arthas und Kel'Thuzad ja, in die Ländereien der damaligen Hochelfen einfiel. Und ja, die arme Sylvanas hat den Arthas so lange geärgert, ja, bis dieser, als er sie endlich besiegt hatte, ja, nicht einfach tötete. Er hat quasi ihre Seele von ihrem Körper gelöst, um ihr, ja, um sie so zu demütigen und auch zu schaden.
Ja, und später im Verlauf hat sie sich ja irgendwann ihren Körper wiedergeholt, aber da gehörte sie, glaube ich, auch schon nicht mehr zur Geißel und hat sich ja dann irgendwann auch von Essel gelöst und hat dann ihr eigenes Volk quasi gegründet mit allen, die sich ebenfalls vom Lichtkönig gelöst haben.
Ja, und das muss man auch sagen, war ihre große Leistung, dass sie die Untoten, die jetzt quasi ja, vom dominierenden Willen des Lichtkönigs gelöst waren, dass sie die quasi vereinigt hat, in die Undercity geführt und ja, ihr eigenes Reich gegründet hat und auch überlebt hat. Und sie ist jetzt, ja, ich würde sagen, eine der meistrespektierten Personen auch innerhalb der Horde.
Ja, sie macht doch
Ja,
ordentlich was her.
Probleme hat.
wobei mittlerweile geht ja die Entwicklung eher dahin, dass viele sie mehr als Lich King 2.0 ansehen, weil sie eben wieder Untote wiederbelebt, weil sie angeblich expandiert und weil sie recht aggressiv rüberkommt, was ich persönlich gar nicht sehe. Also der Angriff auf Gilneas war mehr eine Aktion der gesamten Horde, nicht nur der Verlassenen. Gut, sie haben ihren Vorteil daraus gezogen, aber es war nun mal eine Aktion, die Garrosh abgesegnet hat. Und ansonsten hat sie eigentlich nur Grenzverteidigung betrieben. Also sie hat Menschen aus dem Vorgebirge entfernt, kann man ja fast sagen, und sie hat Andor sich wiedergeholt, um ihr Reich eben zu sichern und zu verteidigen.
Ich muss ja auch sagen, dass mit Cataclysm die Forsaken eigentlich den besten Start hatten, in Anführungsstrichen. Also ich weiß nicht, ob ihr mal als Untoter gequestet habt. Das Questgebiet ist einfach richtig, richtig gut. Außerdem sieht man da auch,
Das ist genial.
ja, wie die Forsaken eigentlich expandiert sind. Ja, dass sie Gilneas jetzt angegriffen haben, hat sich so ergeben. Es ist ja nun mal Sylvanas Wahlspruch. Lordaeron gehört den Verlassenen. Und ja, da gibt es nur als einzige andere Macht eigentlich nur ja, die Blutelfen. Und dass sie sich mit denen gut versteht. Nun ja, die sind auch nicht so zimperlich wie die Verlassenen. Und außerdem war Sylvanas ja, quasi die ehemalige Anführerin. Sie war ja früher selbst Hochelfe. Und auch sie ist verleugnet, sie hat immer noch, ja, wie würde ich es am besten sagen, Gefühle für ihre alte Heimat. Auch wenn da eigentlich nichts mehr seinte.
Ja, der Untod unterdrückt nur die Gefühle, das heißt nicht, dass sie alle komplett weg sind. Aber wie du schon sagst, Lordaeron gehört den Verlassenen, was aus meiner Sicht vollkommen berechtigt ist, weil das sind die ehemaligen Bürger Lordaerons, die halt jetzt zwischendurch mal tot waren. Aber das ist ja kein großer Hinderungsgrund, dass eben das Gebiet nicht mehr ihnen gehört.
Ja, und ich denke, sollte Blizzard das weiterentwickeln, was ich mir ja wünschen würde, Man hat ja gesehen, dass die zum Beispiel Inarati jetzt sehr aktiv geworden sind, dass sie da den Thronfolger wiederbelebt haben. Und es könnte irgendwann sein, in meinem Wunsch zumindest, dass Lorgon völlig von den Forsaken und den Blutelfen übernommen ist. Und dass die dann sagen, jetzt brauchen wir die Horde nicht mehr. Jetzt bilden wir unsere eigene dritte Fraktion. Gut, wird zwar nicht vorkommen, aber ich finde es mehr.
Gut, das wäre ein interessanter Gesichtspunkt, wenn Blizzard generell eine dritte Fraktion einführen würde. Ich meine, dieser ganze Konflikt auch zwischen Sylvanas und Garrosh, der kann ja zwangsläufig nur dorthin führen. Ich meine, dass sich die ganzen Horde-Anführer zusammentun gegen Garrosh und ihn rausdrängen. Wer weiß, ob die Orks jetzt mit ihm gehen oder ob er dann seine eigene dritte kleine Fraktion gründet.
Oder die Tauren, die Nachtelfen, die Trolle und die, was weiß ich, Wargen schließen sich zu einer Fraktion zusammen, dann diese
Nachtelfen?
ganzen Kriegs. Ja,
Ich will ja die Nachtelfen mit reinnehmen.
die ganzen naturverbundenen Völker schließen sich zusammen, die Kriegstreiber und die, die ans Licht glauben. Und schon hat man drei Fraktionen.
Ja, also ich denke, das ist halt durchaus Raum, aber wir sehen ja mit Pandaria, mit Sochna Daria, erstmal nicht.
Also es würde, glaube ich, schwierig
Ja,
werden, da
da werden.
Blizzard auch anfängt, die Klassenverteilung untereinander ja sehr zu mischen. Also wenn man sieht, dass die Nachtelfen jetzt auch wieder Arkane-Magie benutzen dürfen als Magier oder dass es jetzt Gnomenpriester gibt. Und das hätte es ja früher alles nicht gegeben. Da waren die Grenzen ja wirklich eindeutiger. Und ich denke auch, dass mit Mists of Pandaria noch ein paar mehr solche Abwechslungen kommen werden.
Und Taron, darfst du nicht vergessen.
Na gut, wo
Die
man
möchte ich
angefangen
vergessen.
hat, die Lore irgendwie zu verwischen, da könnte man schon sehr, sehr viel früher anfangen, aber das ist ja heute nicht unser Thema. Dieser Konflikt zwischen Garrosh und Sylvanas. Es gibt ja diese, ja, wenn man als Forsaken in Lordaeron gequestet hat, gibt es ja diese, ja, ich will was fast schon sagen, wunderschöne Questline. Da gibt es dieses Treffen zwischen Sylvanas und Garrosh und Sylvanas zeigt ihm halt, dass mit dem Tod von Arthas einige der mehr intelligenten Untoten, wie zum Beispiel die Walküren, arbeitslos geworden sind, in Anführungsstrichen, und dass die jetzt mit dem Forsaken zusammenarbeiten, dass die halt einen Pakt geschlossen haben, nicht mit dem Forsaken, sondern mit Sylvanas. Ja, und Sylvanas erklärt halt Garrosh das grundlegende Problem der Rasse der Forsaken, dass sie sich halt nicht vermehren können. Zumindest nicht auf natürlichem Weg. Und das geht nur übers Totenbeschwören.
Aber Leichen gibt's genug,
Ja.
also sollte nie ein Nachschub fehlen.
Vor allem in Lordor, was ja von Arthas regelrecht niedergemäht wurde.
Das war eben das große Problem für. Oder ist es eigentlich noch für Garrosh, dass die Untoten auf Wege zurückgreifen, die weit weg von Ehre sind und von Anstand?
Und Schamanist, was ja auch ein großer Punkt für mich immer noch ist. Er ist ja Ork und ist auch auf Draenor mit den schamanistischen Traditionen aufgewachsen.
Aber ich muss sagen, ich
Ja.
sehe in diesem ganzen, in dieser ganzen Diskussion darum, ob jetzt Untote richtig sind oder falsch, das Problem nicht. Ich meine, Sylvanas geht nicht hin, tötet die Leute, um sie dann wieder zu beleben. Sie nimmt ja eigentlich nur die, die schon tot sind und gibt ihnen sozusagen eine zweite Chance, was man nicht unbedingt.
Und lässt ihnen die Wahl, ob sie wiederbelebt werden wollen oder nicht. Ich meine, sie haben ja immer noch die Wahl, sich dann wieder selbst umzubringen und wieder tot zu sein.
Gut, das ist jetzt zwar eine etwas zweifelhafte Wahl, möchte ich sagen, weil wenn du schon mal wiederbelebt bist, dann wieder sterben zu gehen, ist ja auch ein bisschen blöd, sage ich mal. Aber gut, also ich finde nicht, dass man sie unbedingt mit dem Lichtkönig vergleichen kann. Das sind ja wirklich ganz andere Dimensionen, über die wir da reden.
Naja, auch hat Sylvanas nicht den Wunsch, die ganze Welt in Schatten zu hüllen, alle zu töten, wiederbeleben und dann unter ihrem Willen zu haben. Sondern Sylvanas möchte eigentlich nur, ja, Lordaeron, einen Raum für sich und ihr Volk. Aber ihr kleines Geheimnis ist ja, sie ist ja schon mal richtig gestorben. Also viele wissen ja nicht, sie ist ja nach dem Fall des Lichtkönigs. Sie war ja wirklich von Rache verzehrt. Sie wollte wirklich nur Arthas töten, diesen, ja, in Anführungsstrichen Bastard, ist dann nochmal auf den Thron des Lichtkönigs zwischen Cataclysm und Wrath of the Lich King. Ja, und hat dann da erkannt, dass es immer einen Lichtkönig geben muss, wie es er Uther auch schon gesagt hat. Und hat dann da eben Bolvar im Eis entdeckt, aber es war ihr egal und sie wollte sich eigentlich fallen lassen von der Spitze sich des Frozen Thrones. Ja, aber die Walküren haben mir halt gezeigt, das, was du alles getan hast für die Rache, für dich bleibt ebenfalls nur die Dunkelheit, die in der jetzt Arthas ist. Und jetzt ist ja eigentlich ihr einziger Wunsch, sie möchte so viele wie sich zwischen sich. Oh Mann. Sie möchte so viele zwischen sich und der Dunkelheit haben wie möglich.
Ja, und sie war ja eigentlich tot, also sie hat sich ja darunter gestürzt, wurde dann wieder von den Walküren wiederbelebt, beziehungsweise eine von denen hat sich zu ihren Gunsten geopfert, um eben ihr Volk zu retten, was ja die Verlassenen sind. Sie sind ja ihr Volk und um das muss sie sich jetzt weiterhin kümmern. Und das macht sie eigentlich recht gut. Und das ist auch quasi ihr neuer Untoteninhalt, weil Lebensinhalt ist ja ein bisschen schlecht zu sagen.
Ja, und ich möchte sagen, also Sylvanas Windrunner ist halt meine derzeit liebste Figur in World of Warcraft oder Warcraft allgemein. Und deine Liebe?
Definitiv. Als einzige Frau auf Vorderseite sowieso. Und da die andere Frau, die zwar um einiges hübscher aussieht mittlerweile, auf Allianzseite ist, schließe ich mich da mal an.
Ja, das ist ja das größte Manko an Sylvanas. Sie hat keine hohen Schuhe.
Ja, das ist verwerflich. Und ich finde es eh, dieser ganze Einheitsbrei, den Lizzard da verzapft hat mit den Klamotten. Wenn ihr euch jetzt mal die Drachenaspekte anschaut und Sylvanas, hallo, die haben alle den gleichen Schneider. Die sehen komplett gleich aus, bis auf die Schultern und die Farben. Ich finde das
Wer hat es
Schweinerei.
zuerst?
Wo wir bei
Sylvanas.
Dracheneffekten sind. Ich fand ja das erste Modell von Alex Strasser sehr viel besser als dieses komische Plattenbikini-Dingens.
Ich finde das toll. Muss ich doch mal zugeben, ich finde
Wirklich?
das wirklich schick. Ja, ich finde das echt toll. Ich finde
Ja.
Ysera nicht so gut. Ich weiß nicht, die sieht halt so nachgemacht aus, aber
Ist
Alex
halt ihre
Strasser doch hat
Schwester.
was. Ja, aber trotzdem, das sieht echt nachgemacht aus. Ich meine, das haben jetzt schon so viele an. Das passt nicht. Und das erste Modell von Alex Strasser war doch recht langweilig, oder? Die hat doch einfach nur dieses Blutelfen-Sunwell-Kleidchen angehabt, lange rote Haare und das war's.
Ja, war okay. Ich fand, das sah recht würdevoll aus. Jetzt sieht es irgendwie so leicht nötig aus, in meinen Augen.
Das ist doch der Sinn daran.
Das ist WoW, das muss so sein.
Sie muss ja aus der Masse hervorstechen. Und das geht nun mal nicht mit der Sanuel-Robe, weil die jeder dritte Magier anhatte.
Ach, was? Da, das war. Sunwell war ja zu Ende. Das, von daher ging das. Fand ich. Aber wir schweifen ab. Ja, einigen wir uns. Wir finden alle, Sylvanas ist die beste Anführerin der Horde.
Jo,
Ja.
und sie sollte Garrosh einen Pfeil durch den Kopf jagen.
Oh ja.
Das könnte sie tun. Bleibt
Mann, sind
abzuwarten.
wir uns einig.
Ja. Ja, gibt es noch was zu sagen?
Nö, unsere Zeit ist, glaube ich, schon langsam wieder um für heute. Ich
Oh.
denke, wir sollten dann zum Ende kommen. Es muss leider sein. Aber ich glaube, der Nummi wollte noch was sagen.
Ja, schon mal einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Sendung. Und zwar handeln wir da die Allianz. Und bei der sieht es zwar unter den verschiedenen Rassen noch recht rosig aus, aber innerhalb zum Beispiel der Zwerge gibt es ja auch kleinere bzw. größere Probleme. Und das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal.
Und ihr seid bestimmt schon alle so gespannt wie ich, wenn wir dann über Tyrande und die hohen Schuhe reden. Ja, ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Wir entlassen euch für heute und hört das nächste Mal wieder rein. Ciao!
Tschüss.
Adios.